Seelenschablonen in der Coaching-Szene? Ja, in dieser Podcast-Folge, die eigentlich keine Podcast-Folge werden sollte, sind wir in dieses Thema von Persönlichkeitsentwicklung, Konsumverhalten und warum es oftmals schwierig ist, wenn unser Individuum zu selten in der Persönlichkeitsentwicklung gefördert wird. Darauf gehe ich mit Sabine ein und warum sollte das eigentlich keine Podcast-Folge werden? Ja, wir wollten den Ton checken. Wir haben uns verabredet, um einfach nur mal zu schauen, wie wir das optimieren können mit dem Ton, weil wir gemerkt haben, wir haben doch tatsächlich in der Folge zuvor so ein bisschen Tonschwierigkeiten gehabt. Und dann hatte ich eine Frage an Sabine und wie es dann so ist, kommen dann in unseren Dialogen sehr inspirierende Dinge bei raus und wir hoffen, es inspiriert dich und es erfreut dich und wir wünschen dir viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen im Café des Artistes. Wir laden dich auf einen Dialog zwischen Kunst und Seele ein. Ich bin Yvonne Lamberti, lebe als Künstlerin in Südfrankreich und tauche mit meiner inspirierenden Freundin und Psychotherapeutin Sabine Very von Limon in die Welt der kreativen Seele ein. Dieser Podcast beflügelt die Vielfalt und Harmonie deiner Identität und öffnet dein Herz für deine freudvolle und bunte Lebensgestaltung. No rules, just heart. Los geht's!
Which colors of your heart shine so bright? Start to paint and you start to fly.
Was ich wichtig finde, das erzähle ich Patienten auch immer, die häufig kommen und sagen, okay, sagen Sie mir, was ich machen soll und dann ist alles cool. Und dann sage ich, es gibt 7,8 Millionen Meter Ratgeber zu allen möglichen. Wenn das funktionieren würde, bedürfte es keiner Psychotherapie. Mhm. Ne? Und deswegen finde ich das wichtig, dass das, wie wir sprechen, nicht per se irgendwie ein Ratgeber oder sowas ist. Da kann mal ein Tipp dabei sein. Aber das, was für mich wichtig wäre, was ich geben möchte, sagen wir mal so, ist die Möglichkeit, dass jemand sowohl ins Denken als auch ins Fühlen kommt mit dem, was wir tun. Und deswegen ist das an der Stelle so cool, wenn wir, weil du von der Seite kommst, bei dir geht es ja also erst recht darum, dass die Menschen ins Fühlen kommen und das Gefühl quasi die Hand lenkt.
Ja.
So, ne? Und ich möchte das auch auf einem anderen Weg. Aber wenn die Menschen nicht ins Fühlen kommen und nicht vielleicht spüren können, oh, da sagt die das und da entsteht in mir eine Dissonanz, also ist da ja irgendwas los, da gucke ich doch mal hin. Das hat was anderes, als wenn ich sagen würde, guck mal, ob da eine Dissonanz ist und dann musst du aber da hingucken.
Ja, verstehe.
So, und das ist mir wichtig. Also, verstehe. Weil diese ganze Ratgeber, wie gesagt, das ist ein Megamarkt-Ratgeber, aber das funktioniert super für Kochrezepte, aber nicht für die Psyche.
Sehr schön. Das ist genau der letzte Satz, ist der Aufhänger. Und da bin ich voll bei dir mit einem ganz anderen Zitat von Antoine, der hat nämlich gesagt, wenn du Menschen beibringen möchtest, ein Boot zu bauen, dann lehre sie die Sehnsucht nach der See.
Ja, genau, genau. Und das ist im Prinzip, genau, und das, worum es gehen könnte, ist quasi, dass wir die Möglichkeit geben, dass die Menschen eine Vision von sich bekommen, nicht auf narzisstischer Ebene, so, sondern eine Vision für eine Lebenszufriedenheit. Mhm. Nicht die Glückoptimierung, sondern für eine Lebenszufriedenheit. Wie sieht eigentlich zufriedenes Leben für mich aus? Und da eine Vision zu bekommen und dann zu gucken, wie kann ich da hinkommen?
Ich finde es toll, dass du das Wort Glück nicht benutzt, weil ich finde nämlich Lebenszufriedenheit viel wichtiger wie glücklich sein im Leben.
Du, ich werde nach Las Vegas fahren. Da werde ich keine Zufriedenheit haben, sondern da werde ich hoffentlich Glück haben. Weil das, genau. Ne, weil das eben was irgendwie anderes. Was ist, was ich nur bedingt machen kann.
Ja, ja, no? Genau. finde ich total gut und total wichtig. Und weißt du, was ich glaube, was ein ganz besonderes Thema auch sein könnte, wo du unglaublich viele Menschen erreichen könntest, auch also auf meiner Zielgruppe-Plattform. Also mich plagt oftmals eine Unsicherheit in Bezug auf so viel, was ich über Persönlichkeitsentwicklung sehe, gelesen habe, auch angewendet habe, ist, ab wann ist es Egoismus, also Egozentrik, ab wann ist es narzisstisch, dieses, ja, ich manifestiere mir Glück, mir Gesundheit, mir Wohlstand, es geht ja immer um mich. Also es ist so diese Balance zu finden zwischen dem, ich darf auf mich achten, ich darf schauen, dass es mir gut geht, ich darf ich bezogen sein, aber ab wann wird es zu viel? Und es gibt ja auch in dieser ganzen ESO oder nicht ESO, Persönlichkeits-Coaching-Welt so dieses Ding, wenn du, Sabine, ein Problem mit mir hast, dann ist es nicht mein Problem, es ist dein Problem.
Genau. Ich liebe dieses Thema. Ja. Ich liebe dieses Thema.
Ja, ich glaube.
So, weil das ist, wie soll ich das ausdrücken? Ich komme von einer anderen Ecke. Mittlerweile ist es ja so, dass wir Essen, also Nahrung, so bekommen, dass es leicht zu schlucken ist. Also, ne? Hello Fresh. Ich muss nicht mehr einkaufen gehen, die denken schon für mich, die geben mir quasi schon alle Gewürze, das heißt, die wissen auch, welche Gewürze ich mag, ist ja auch sehr interessant, ne? So, das heißt, ich kriege alles schon convenience-mäßig vorgesetzt, weil das einfach easy ist. Ne? Ich kann hier in ein Blockhaus gehen und das schmeckt alles ganz genauso wie in Stuttgart in einem Blockhaus. So. Daran haben wir uns so gewöhnt, das ist Konsum. Ich brauche keinen kreativen Prozess, ich muss mir nicht Gedanken machen, ne? Sondern ich kriege alles vorgegeben. Und das Problem dabei, dass das bei diesen ganz, also bei vielen Coachings oder vielen Workshops zu Persönlichkeitsentwicklung nicht anders geht. Wir kriegen, weil wir das haben wollen, ob es uns gut tut, ist eine ganz andere Frage. Aber wir kriegen Convenience-Informationen, die wir einfach leicht schlucken können. Und da sind so ein paar Gewürze dabei, die wir mögen, und dann schlucken wir das erst weg. Was nicht passiert ist, dass wir auf den eigenen kreativen Prozess gehen, was ist für mich eigentlich Persönlichkeitsentwicklung? Also fangen wir doch mal mit der Definition an und so weiter. Und das macht es so schwierig, weil die Leute schlucken heutzutage mittlerweile gefühlt alles. Ne? Und wenn 5 Leute sagen, das ist cool und das ist scheiße, dann werden sie den 6. finden, der auch sagt, das ist cool und das ist scheiße. Und das ist so schwierig, weil es gibt keine differenzierte Betrachtung.
Was kann das machen mit jemandem im schlimmsten Falle oder im...
Dass man eine Convenience-Persönlichkeit entwickelt.
What? Erklär.
Also Convenience, wie gesagt, Convenience-Food ist, wie gesagt, wir kennen das von Restaurantketten, deswegen habe ich es Blockhaus
genannt. Ich kenne auch nicht HelloFresh, also was ist Convenience-Persönlichkeit?
Convenience bedeutet, dass sozusagen die alle Lebensmittel im weitesten Sinne in kleinen Tüten haben, ne, das ist alles riesig vorgekocht und dann werden alle Firmen damit beliefert. Mhm. Und alle reißen die gleiche Tüte auf und machen das warm. Und deswegen schmeckt es überall gleich.
So, was macht das mit einer Person?
Die Individualität geht flöten. Also das eigene Sein gebe ich auf für einen Geschmack, den irgendjemand sich ausgedacht hat, dass ich ihn haben muss.
Ich habe ein super Beispiel dafür.
Okay.
Komm aus deiner Komfortzone raus. Das höre ich immer so von diesen Marktschreiern im Online-Business. Ey, du musst aus deiner Komfortzone raus. Ich zeig dir wie. Und du musst aus deiner Komfortzone, du musst sie verlassen. Und ich habe vor 3 Tagen in meinem Gribogramm Mentoring habe ich irgendwann gesagt, ey, wenn du dich so wohl in deiner Komfortzone fühlst, da musst du doch nicht raus. Du musst doch nicht aus deiner superschönen Komfortzone raus, wenn du dich wohlfühlst, nur wenn es irgendwas gibt, wo du sagst, da will ich wirklich was verändern und nicht, weil jemand anderes von außen dir suggestiert, du musst da was verändern.
Deswegen,
ist das ein Beispiel?
Ja, weil im Grunde genommen geht es schon genau dann um den Begriff Zufriedenheit. Also das, was ja häufig, also es ist sehr subtil und es ist, ich finde, auch sehr respektlos. Was ja kreiert wird, ist ja, dass das, wie man sich so fühlt, wenn man so zufrieden ist, dass das nicht in Ordnung ist. Sondern
ja, genau.
Dass man sich weiter optimieren muss. Also es darf, ich bin jetzt mal ganz fies, also fast fies, aber es ist, soll gar nicht fies sein. Also wenn jemand bei Butmi an der Kasse arbeitet, so, und dann arbeitet derjenige da und das macht er schon seit 5 Jahren und ist in dem Team gut integriert und so hat immer den gleichen Weg zu seinem Markt und geht auch wieder nach Hause und kann darüber so viel Geld generieren, dass er leben kann und dass er sich, wenn er spart, auch einen Urlaub leisten kann. So. Und ist zufrieden. Wie geil ist das?
Genau. Ich bin 100.
Aber dem dann zu sagen, hey, du könntest doch mehr. Du
kannst
könntest
mehr aus
doch,
deinem Leben machen.
Du kannst mehr aus deinem Leben machen. Du kannst, ne, wenn du nur dieses Business-Coaching buchst für 3.500 Euro, wofür du, Klammer auf, einen Kredit aufnehmen musst, Klammer zu, dann kannst du eventuell 500 Euro im Monat mehr verdienen.
Weil du es dir wert bist, wert
weil
sein
du,
solltest.
Genau, weil du bist so ein besonderer Mensch. Und wenn ich noch weiter rede, dann kriege ich, glaube ich, Mundkrebs oder sowas.
Na.
Weil das ist da, so. Da geht es darum, dass jemandem eine Unzufriedenheit verkauft wird,
ja,
damit er etwas kauft, was ihn vermeintlich zufriedener macht.
Ja,
und deswegen
ich kenne einige, die sagen, ich war vorher, eigentlich war ich total, mir ging es eigentlich gut, ich war ein zufriedener,
genau,
Mensch, als ich mich auf den Weg der Persönlichkeitsentwicklung gemacht habe und hier und da Coachings oder Programme gebucht habe, ging es mir schlechter. Und ich glaube, dass der Grund ist, dass zu wenig Achtsamkeit auf das Individuum gelegt wird.
Naja, das Ding ist, für diejenigen, die das machen, die möchten ja damit Geld generieren.
Mhm.
So, ne? Und, ja, und dieses, eine, die Unzufriedenheit zu generieren, ist ja eine Methode. Ne?
Aber es gibt auch Leute, die wollen so gerne helfen. Ich sehe das so oft, die sagen, ich will gerne anderen Menschen helfen. Was steckt dahinter eigentlich? Also die sagen, also das kaufe ich denen auch ab. Die wollen gerne helfen und machen es dann.
Das ist super.
Schlimmer.
Ja, aber die Frage ist, also die wollen gerne helfen. Wenn ich durch Altona gehe, dann könnte ich, wenn ich gucke, auf Schlag 10 Leute mit in die Praxis nehmen. So.
Ne?
Aber der Punkt dabei ist, das ist total übergriffig.
Also ja.
Gott bewahr mich vor den Menschen, die es gut mit mir meinen.
Okay.
So, weil das häufig übergriffig ist.
Ja.
Hilfe bedeutet letztlich, dass ich eine Bereitschaft habe und sage, hier gibt es das und das und das.
Mhm.
So, ob du das nehmen möchtest, wann der geeignete Zeitpunkt ist, wie viel du davon nehmen möchtest, und so, entscheidest alles du, nicht ich.
Mhm.
Ich habe nur vielleicht eine Fähigkeit, ein Talent und so weiter, was ich zur Verfügung stelle. Aber ehrlich gesagt, das gilt für den Bäcker ganz genauso wie für jemand, der im Psychobereich arbeitet.
Mhm.
Dass wir da Unterschiede machen, ist eigentlich total respektlos.
Ja, ja.
Ich kann keine Brötchen backen. Die sehen, dass ich kann welche aufbacken, das ist aber auch alles. Aber ich kann das halt, was ich mache. Und da liegt kein.
Siehst du das? Der sagt dir genau, wie du es zu tun hast.
Ja, genau. Dazu müsste ich aber wahrscheinlich eine Gebrauchsanleitung lesen. Das ist schon schwierig. Nein, aber das, verstehst du, das Ding dabei ist, es sind einfach andere berufliche Ausbildungen. Aber jeder Mensch hilft doch einem anderen. Ein Schuster hilft mir, dass ich nicht auf die Fresse falle, weil der meine Sohle wieder anklebt. Und wie gesagt, ein Bäcker nährt mich mit Brötchen. So, das ist alles Hilfe, aber das wird nicht betrachtet, sondern es wird nur dieses ganze Uhui, das wird als Hilfe angesehen.
Ja.
Und das ist Quatsch.
Also, ich muss was Interessantes erzählen. Ich habe mich vor 2 Tagen hier am Hafen mit Freunden getroffen. Sie ist auch Deutsche, er ist Franzose. Die kamen gerade frisch aus Laos, weil er ist Zahnarzt, aber schon in Rente und der fährt jedes Jahr einmal dorthin. Das ist so wie Ärzte ohne Grenzen. Mhm. Nur so eine französische
Organisation.
Ja. Und sie fährt dann mit und hilft dann auch in der Apotheke, also in der Apotheke da in diesem Dschungel irgendwo. Und also ich habe gesagt, ich finde das so toll, dass ihr das macht. Und die haben gesagt, ja, das gibt uns aber auch so viel. Also es ist so, wir helfen, der bezahlt alles, seinen Flug und alles, ne? Also es ist alles also auf eigene Kosten. Ich habe auch schon also oft für diese Organisation in Deutschland auch gespendet, weil ich da meine Dokumentation gesehen habe. Also dieses uneigennützige Tun für irgendetwas. Und die kommt zurück und sagt, ah ja, da sagst du nee.
Mhm. Es gibt kein uneigennützig und das ist auch in Ordnung. Uneigennützig. Wenn ich jemandem
gleich leer, deshalb gehe ich.
Ah, okay. Wenn ich jemandem helfe, ist das gut, ist das super, wenn jemand Hilfe haben möchte. Das ist die Voraussetzung. Ne? So. Und ich habe auch was davon. Es ist eine Win-Win-Situation, nämlich ich fühle mich gut, weil ich habe das Gefühl, etwas Sinnvolles zu tun. Das heißt, mein Tun ist sinnstiftend. Das ist total wichtig. Es gibt echt so viele Leute, die komplett sinnlose Jobs haben. So. Und das ist schwierig. Das macht auch was mit denen. Ne? So. Also, so ein Tun ist sinnstiftend. Ich kenne das auch aus anderen Bereichen, dass ich kennen sozusagen ärztliche Kollegen im chirurgischen Bereich, die zum Beispiel auch irgendwo hingefahren sind, um zum Beispiel Hasenscharten zu behandeln und so weiter und so fort. Ne? Weil das sinnvolles Tun ist. Und sinnvolles Tun befriedigt uns, es erfüllt uns mit Freude und gibt uns auch den Mut und die Energie, damit weiterzumachen. So, ne? Und das hat gar nichts mit Geld zu tun.
Nee, das ist, also das ist.
Darf ich noch kurz, weil der Unterschied ist, ich generiere viel Geld, dann wird das Gefühl Gier befriedigt. Das andere ist, es wird das Gefühl der inneren Sinnhaftigkeit auf dieser Welt zu sein befriedigt. Mhm. Das sind solche Unterschiede.
Ah, schön, schöner Satz. Wow.
Also das ist, weißt du was, das ist zwar jetzt irgendwie optisch irgendwie nicht so passend, aber eigentlich finde ich das schon eine ziemlich coole
Aufnahme. Ja, wir haben uns nur zum Quatschen jetzt hingesetzt, wer weiß. Ja. Weißt du, also genau, du hast gerade gemerkt, dass mir noch ein Satz auf der Seele gebrannt hat, wo ich nämlich sicher bin, dass du da auch noch einen tollen Input zu hast. Und zwar habe ich dann gesagt, ist das nicht verrückt, weil Cassie ist halt wie Saint-Tropez, also es ist wie Disneyland. Ich habe gesagt, das muss doch für euch, also ja, ich habe die Fotos gesehen aus Laos, in welchen Verhältnissen die dort als Ärzte arbeiten, wie die Apotheke aussieht, wie sie die Kinder und die Eltern versorgen, wie sie einfach versuchen, die Angst wegzunehmen, wo sie erzählt haben, einer kam an mit einem Bein verwundet und hätte der an dem Tag kein Antibiotika bekommen, der hätte sein Bein verloren. Ja. Also das sind die einfachsten Dinge für uns. Also das kann man sich gar nicht vorstellen, wenn man hier lebt. Und Cassie ist halt Disneyland. Also ich habe gesagt, wie ist das für mich, wieder hier zu sein? Und ich habe gesagt, das ist halt, das sind zwei Welten, das ist so konträr. Und es ist so interessant zu sehen, dass hier haben die Menschen alles und die sind so unglücklich. Also so viele sind so unzufrieden, mit ihrem Leben oder haben etwas zu meckern. Und diese Menschen, die haben so eine ganz andere Lebenseinstellung und sind so zufrieden. Und dann habe ich gesagt, was glaubst du, woran das liegt? Habe ich zu meiner Freundin Alike gesagt. Und sagte zu mir, ich glaube, Yvonne, das liegt daran, dass die haben gar keine Zeit, darüber nachzudenken, über Persönlichkeitsentwicklung. Die haben, die müssen sich konzentrieren, wie sie für den nächsten Tag oder die nächste Woche ihr Kind ernähren können. Und die sind eigentlich immer im Gehirn beschäftigt mit Dingen, die sie auf Trab halten, wo sie kommen gar nicht in diesen Modus rein, dass sie sich so sehr mit dem eigenen Sinn des Lebens beschäftigen, dass sie in so eine Unzufriedenheit reinkommen können. Da habe ich dann angefangen nachzudenken.
Ich finde das spannend. Doch, die beschäftigen sich mit dem Sinn des eigenen Lebens, und zwar dem Überleben.
Dem Überlebenssinn, oder?
Genau. Trieb, ne? Mhm. Und dafür die kreativen Prozesse zu benutzen. Also ich muss ja kreative Prozesse haben, um zu überleben. Mhm. So, ne? Und das ist gänzlich was anderes. Wir sind in einer Überflussgesellschaft. Mhm. Nicht, also, und das, was natürlich dabei schwierig ist, das ist jetzt was, also politisch und gesellschaftspolitisch, ist, dass die Schere sehr aufgibt. Es gibt welche, die haben echt wenig, so, ne? Aber natürlich im Vergleich dazu auch noch mehr. Aber das, was du sagst, erinnert mich wirklich an einen Urlaub, in dem ich war. Ich war mal in der Dominikanischen Republik. In so einem Ding, da kriegst du so ein Bändchen und dann kannst du eigentlich 24 Stunden durchessen und trinken und so weiter. Mhm. Und ich fand das schon per se sehr schwierig. So. Mhm. Aber egal, das war zu einer Zeit, wo ich für meinen Studienabschluss gelernt habe. Das heißt, ich lag am Strand mit meinen Büchern, die voller Sand immer waren, und habe gelernt. So, und dachte, alles cool. So, ne? Und dann sind wir irgendwann mal in so einen Club gefahren, um da zu tanzen, Spaß zu haben und so weiter. Das war eigentlich, die Musik war geil und so weiter. Und sind da mit einem kleinen Bus hingefahren. Und also mein Mann hatte schon die Befürchtung, wenn ich jetzt noch zwei Sätze sage, dann werde ich so derbe auf die Fresse kriegen, dass das hier gar nicht gut ausgeht. Weil da waren ganz junge Frauen, ich würde sie fast noch Mädchen nennen. Und dann waren welche Kerle aus dem Hotel. So. Wir brauchen keine weitere Fantasie, um rauszufinden, wer alles dann auf der Rückfahrt in diesem Bus saß. Und ich kann da nicht meine Fresse halten, das geht nicht.
Darf ich dein Sternzeichen erwähnen?
Engel? Und ich auch auf Englisch, gar nicht mal auf Deutsch. Ich kann auch auf Englisch fluchen, gar kein Thema, ne? So. Und dann habe ich halt meine Kommentare abgeliefert und irgendwann sagte mein Mann wirklich so, okay, ich glaube, das haben jetzt alle gehört, Piano und so weiter, ne? So. Und dann habe ich ihm gesagt, also auch, weil, ne, die Leute, die dann am Strand irgendwas verkaufen oder die Leute, die auch betteln oder so, dann habe ich gesagt, weißt du was? Ich möchte hier nicht mehr herfahren. Es ist eine schöne Gegend, aber ich finde es für mich emotional so eklig, hier die reiche Bonzen zu sein, dann fahre ich lieber in die Schweiz, wo ich die arme Sau bin.
So. Ich weiß, genau.
Ne? Und das fand ich, aber der Punkt ist, ich mache mir darüber Gedanken, mir fällt das auf, ich erlebe das und ich gucke. Ja. Und natürlich, die haben auch, genau wie da, die Persönlichkeitsentwicklung. Da geht es darum, wie kriege ich das scheiß Essen her für meine Familie? Wie komme ich zu medizinischer Versorgung? So, ne? Und das ist sinnstiftend, da zu unterstützen. Ne?
Also, ich habe das, es hat mich also zum Nachdenken gebracht und ich habe das reflektiert für mich, was sie gesagt hat, und habe gedacht, ich bin sehr dankbar für die Arbeit, die ich gemacht habe an mir in Bezug auf Persönlichkeitsentwicklung, aber weil ich immer mir irgendwie treu geblieben bin, weil ich einen guten Kontakt zu mir hatte, würde ich vermuten, dass ich mich nicht manipulieren lassen habe oder ich erkannt habe, wenn manipulative Muster von außen auf mich einwirken wollten und ich gemerkt habe, das passt nicht zu mir, zu meinem Individuum und so möchte ich nicht sein oder das ist mir alles zu starr nach einer Person, die das so und so macht, ausgerichtet. Ja. Ich bin da, glaube ich, auch zu sehr rebellisch.
Auch Sternzeichen Engel, ne?
Auch Sternzeichen Engel, genau. Wahrscheinlich raten jetzt alle, was du für ein Sternzeichen bist. Verraten es nicht, also es sei denn, du willst es verraten. Also ich weiß es, aber ich verrate es nicht. Meins, glaube ich, kann man noch eher rauskriegen als deins, oder ich habe es auch schon mal erwähnt. Aber da bin ich eher meiner Uroma nachgeschlagen, die wohl auch sehr rebellisch damals auch zu Nazi-Zeiten war. Die hat nämlich damals der Lump gerufen, wenn alle Heil Hitler riefen mussten, was ja sehr gefährlich auch war.
Ja.
Also da hätte sie auch nicht nur was auf die Punkt, Punkt, Punkt bekommen, sondern die war sehr rebellisch. Ich habe da einige Züge von ihr. Und ich merke dann halt immer so, nee, das ist nicht mein Weg, aber viele... Ich sehe das auch, also ich wüsste, ich könnte Menschen leicht manipulieren, ich mache es aber nicht oder ich versuche immer wieder darauf zu achten, ab wann manipuliert man Menschen.
Genau. Genau.
Beim Marketing oder wenn man seine Geschichte erzählt oder auch Leute natürlich aufmerksam machen will für das, was man hat, ist ja automatisch, dass man natürlich davon schwärmt und erzählt. Aber dieses Leute wirklich selbst entscheiden zu lassen, aber vielen fehlt die Entscheidung oder wir können sich nicht entscheiden. Und ich merke auch, da gibt es auch im Hintergrund Menschen, die lehren, ihr müsst die Leute überzeugen, die können keine Entscheidung treffen. Es gibt so verschiedene Sachen, wo ich denke so, das kann man doch nicht machen. Also so, wo Leute dann ja in so eine Abhängigkeit, wo dann, was ich dann abschließe, um, dass die Leute jetzt nicht denken, wieso kommst du jetzt auf diesen Gedankengang, weil dann fühlen sie sich von etwas angezogen, was aus dem Mangel basiert, folgen dann diesem Persönlichkeitsentwicklungssystem, fokussieren sich nur darauf, haben wenig Platz für ihre Seele, dass sie sich dort individuell entfalten und ausleben kann. Und dann kann es zu dem führen, was Alike zu mir sagte, dass die Menschen hier unzufriedener sind oder irgendwie, wenn sie sich mit dem Sinn des Lebens beschäftigen, weil sie sich vielleicht noch mehr entfremden von sich selbst.
Ja, ja. Also ich finde das total wichtig. Also erstmal, wir können uns nicht entscheiden. Genauso wie wir uns auch nicht verhalten können. Wir verhalten uns immer. Mhm. Immer und ständig. Mhm. Ja? Auch unterlassen ist ein Verhalten. Ne? Mhm. Und wir entscheiden uns auch immer. Also wenn jemand sagt, ich kann mich nicht entscheiden, dann sage ich, sorry, dem ist nicht so. Ne? So. Aber wir können uns mal genau angucken, wie sie überhaupt auf die Idee kommen. So, das
ist ein tolles Thema für uns, für die nächste Podcast-Folge Entscheidungen, Thema Entscheidungen.
Also das und das andere, das finde ich auch nochmal ganz wichtig, den Unterschied zwischen Einflussnahme und Manipulation.
Mhm, ja.
Einflussnahme ist unter der Berücksichtigung und dem Respekt des Gegenübers und seines oder ihres So-Seins. Mhm. Und Manipulation bedeutet, ich bleibe bei mir und pfropfe auf.
Mhm.
Und das ist ein Riesenunterschied, weil dann ist das Gegenüber ein Objekt und kein Subjekt. Also ich degradiere jemanden zu einem Ding, dem ich etwas aufpfropfe, bei Manipulation. Und bei Einflussnahme nehme ich im Prinzip und sage, ich könnte mir vorstellen, und wenn du mal dahin gucken magst und wenn du mal hier reinspüren darfst und so weiter und so fort. Und dann behandle ich sozusagen oder gehe mit meinem Gegenüber als ein Lebewesen, als ein Subjekt mit individuellen Dingen. Und das ist ein himmelweiter Unterschied.
Ja, das ist.
Und das Menschen, also, und das finde ich auch immer spannend, weil es gibt ja so Milliarden von Kommunikationsworkshops. So. Mhm. Und auch da könnte ich unter Umständen im Strahl kotzen, weil das bedeutet, man lernt akribisch zu manipulieren. Und zwar so, dass es nicht auffällt. Das ist doch ganz fürchterlich.
Ja. Neuromarketing nennt man das. Hast du schon mal gehört?
Ja, NLP. So, ne, ich will das nicht alles verurteilen, weil ich finde, dass es durchaus in allen möglichen vielleicht den einen oder anderen Aspekt gibt, der auch interessant ist und so weiter. So. Und ich habe die Weisheit nicht mit Löffeln gefressen. Aber was ich einfach wichtig finde, ist, ich habe, sobald ich mit einem Menschen zu tun habe, habe ich dort ein Individuum sitzen. Ja. Und das Individuum ist anders als ich. Punkt.
Ja.
Ne? Und damit ist das, was ich mache, nicht unbedingt gut für den, was der andere macht und umgekehrt. Aber weißt du, ich habe nur das zu geben, was in mir ist. Ja. Mehr habe ich nicht zu geben.
Und das fällt mir in diesem Mentoring-Programm bei mir auf, dass die oftmals so glücklich, also so zufrieden rausgehen aus so einer Session, so einer Live-Session, weil ich ihnen einfach Hilfe gebe, so zu sein, wie sie sein wollen. Genau. Sie vergleichen sich dann auch immer in der Gruppe. Und dann, also ich sage dann immer, bleib doch bei dir, ja, weil du steckst jetzt gerade in einem ganz anderen Lebensprozess wie dein Gegenüber oder jemand anderes in der Gruppe. Du bist vielleicht gerade in einer ganz anderen Situation, wo du jetzt mit mir in dieses Programm reingehst, wie alle anderen. Jeder hat eine andere Basis, wo er gerade startet oder eine andere Situation oder warum er sich dafür entscheidet. Und warum verlieren wir uns im Vergleich?
Ja. Wir müssen vergleichen.
Aber warum lernen wir nicht als Kinder? Das wäre was für mich, wenn ich irgendwie was Pädagogen sagen könnte oder Eltern. Ich bin ja keine Mutter, aber ich glaube, aber vielleicht ist das auch, vielleicht kannst du sagen, vielleicht ist das Teil der Seele, dass man schon als Kind, guck mal, du bist schon ganz nervös hier. Wann ist sie fertig mit Reden? Ne?
Nee, alles gut, alles gut.
Also, weil ich weiß, dass das auch so ein heißes Thema ist. Also Kinder fangen ja an zu sagen, nein, das deins ist viel schöner als meins. Warum lernen Kinder nicht zu sagen, oh, deins ist aber schön, aber meins gefällt mir auch, meins ist anders. Warum werden wir das immer schon, warum fangen wir so früh an, das abzuwerten, was vor uns, was aus uns kommt, wenn wir etwas anderes sehen, was dann teilweise ja gar nicht besser sein muss? Manchmal ist die Wahrnehmung ja nur verschränkt, wenn...
Ja, ich verstehe das total und es ist auch wichtig, dass du das weiter vermittelst. Am Ende ist es aber nochmal bedeutsam, auch das Wissen darum zu haben, dass wir uns ja quasi von einem Ermögenstatus nicht weiter groß entwickelt haben.
Von einem was? Ermöben.
Amöben, eine Amöbe. Das Amöbe. Also so ein kleiner Zweizeller. Das Ding dabei ist, wir funktionieren einfach noch nach so Tausenden von Jahren zurück. So. Und das bedeutet, es ist wichtig, dass wir zu einer Gruppe dazugehören, weil wir als Alleiniger sterben werden.
Vom Schimpansen stammen wir ab. Wenn wir von einem Orang-Utan abgestammt wären, ist das richtiges Deutsch, dann wäre es vielleicht anders, aber das habe ich auch.
Dann würden wir viel mehr so sagen, ne? Der Orang-Utan hat auch Sternzeichen Engel. So, also, ne, das Ding dabei ist, dass das Muster, deswegen ist ja auch das Grundbedürfnis Bindung so relevant. Ne? Mhm. Nicht, weil es einfach ist, mit Menschen zu sein. Nee, weil es unser Überleben sichert. Und das bedeutet, dass wenn wir uns vorstellen, ich bin in einer Gruppe, was bei dir zum Beispiel ist, die Leute sind in einer Gruppe, so, ne? Dann ist es wichtig, in dieser Gruppe zu bleiben. Weil wenn ich raus bin, bin ich allein, dann bin ich Lebensgefahr. Also muss ich im Vergleich immer gucken, ob ich sozusagen noch zu dieser Gruppe dazugehöre.
Du meinst, das passiert mit Kindern schon?
Das ist kreatürlich. Das ist unsere, damit sind wir sozusagen unterwegs, weil wir müssen die Zugehörigkeit zu einer Gruppe sichern. Deswegen zum Beispiel, kurzer Exkurs, aber das werden einige kennen. Wenn ein Geschwisterkind auf die Welt kommt, das ist für das Erstgeborene total beschissen. noch jemand, der was wegfrisst, noch jemand, der Zeit von Mama und Papa wegnimmt. Was soll daran interessant und schön und niedlich sein? Aber um zu der Gruppe der Familie weiterhin dazuzugehören, streichle ich dieses kleine Geschwisterkind und bin nett zu dem und so.
Ist das jetzt durchgehend so? Weil ich, also ich höre, also ich sehe auch wirklich Kleinkinder von Freundinnen, wo ich denke, oh Gott, wie süß, die Geschwister, die lieben sich. Also die spielen miteinander.
Also. Wenn das Vögel, dann würden sie so machen. Vögel schmeißen andere kleine Vögel, die schwächer sind, aus dem Nest, damit sie genug haben zum Überleben. Wir sind im Überlebensmodus. Mhm. Sozial und so weiter sind wir ein wenig anders als Vögel. Das ist auch schon gut. Ja. So, aber es ist erstmal grundsätzlich wichtig für Eltern zum Beispiel zu verstehen, dass das für ein Geschwisterkind per se kein glücklicher Zustand ist, sondern dass es deswegen bedarf, das ältere Geschwisterkind an das jüngere vorsichtig ranzuführen und immer wieder zu zeigen und zu sichern, dass das ältere Geschwisterkind nicht dadurch weniger bekommen wird. Ne? Und das, was aber Kinder ja ganz schnell, die kriegen ja ganz schnell die Ebenen mit, nicht intellektuell, aber emotional. Die wissen ganz einfach, wenn ich mich nett zu meinem kleinen neugeborenen Geschwisterchen verhalte, dann gehöre ich weiter dazu und werde lieb gehabt. Den Drops schlucken die schnell. Mhm. Das ist so. Und deswegen, ne, weil dieses Zugehörigkeit wichtig ist. Ja. Aber im Grunde genommen sind Geschwisterkinder nicht cool.
Okay. Na? Das muss ich jetzt erstmal in meinem kleinen Gehirn.
Alles gut, alles gut.
Arbeiten.
Na, also das, ich stelle das durchaus etwas dramatischer dar, einfach damit es darüber nochmal deutlich wird.
Und so Eltern für Tipps geben, wenn sie jetzt das hören und sagen, oh Gott, ich habe gerade zwei kleine Kinder oder es kommt ein zweites ist eine Planung.
Ja. Sich darüber im Klaren sein, dass es sein kann, dass das Erstgeborene, das hat auch was damit zu tun, welche Persönlichkeit das Erstgeborene hat. Wenn zum Beispiel ein Kind mit einem insgesamt hohen Autonomiestreben auf die Welt kommt, dann ist ihm die Zugehörigkeit nicht ganz so wichtig. Das heißt, es wird eventuell unter dem zweiten Geschwister, also unter dem Geschwisterkind nicht so sehr leiden wie jemand, dessen Bindungsbedürfnis überproportional groß ist. Ne? So. Da ist es natürlich ganz gut, wenn man seine Kinder kennt. Ne? Mhm. Nicht wie man sie hätte gerne, sondern wie sie sind. Großer Unterschied, genau. Ja. So, und natürlich geht es darum, dass das Kind nicht zwangsweise mit einzubeziehen, ne? Das nicht so, aber eben immer auch genügend Aufmerksamkeit für das ältere Geschwisterkind und zwar auch alleine zu haben. Ne? Heute heißt das so Quality Time.
Ja, genau. Ja. Ja. Ich erinnere mich, meine Eltern sind mit meinem Bruder in Urlaub gefahren, ganz alleine. Auch irgendwann dann so, weil bei mir war das nicht so ganz leicht, als ich auf die Welt kam. Mhm. Und das fand ich eigentlich ganz cool, als sie das mal erzählt hatten. Das fand ich ganz cool.
Ja. Und das ist wichtig.
Um ihm Aufmerksamkeit zu geben, zu sagen,
Genau, jetzt bist du dran. Ne? Weil je nachdem, wie lange das gedauert hat, vom ersten zum zweiten, hat der erste oder die erste natürlich erstmal eine geile Zeit.
Ja. So. Ne? Und also die Zweitgeborenen, die ärgern sich immer, sagen, von meinem älteren Geschwister gibt es immer viel mehr Kinderfotos als von mir.
Ja.
So irgendwann so, wo sind denn eigentlich meine ganzen Kinderfotos? Nein, ich mache Spaß. Also von mir gibt es auch viele. Aber das sind dann so Geschwisterdinge. Das ist vielleicht auch nochmal irgendwann ein anderes Thema, wo wir da nochmal reingehen können. Aber ursprünglich kam das ja aus dem Aspekt, dass ich gesagt habe, wann fängt es an, dass wir uns im Vergleich so runterziehen und so schlecht machen, dass das schon bei kleinen Kindern anfängt. Dass es demotiviert.
Ja, schlecht machen ist was anderes. Ne? Dass wir in den Vergleich gehen, ist in Ordnung. Ne?
Ja, das ist auch in Ordnung.
Das ist in Ordnung.
Ich sehe eigentlich nur Menschen, die sich Kinder und Erwachsene, die sich im Vergleich die entwerten. Alle entwerten.
Ja, das ist zweifelsohne natürlich dann etwas, womit wir unter Umständen groß werden, dass quasi der Fokus primär auf das Negative liegt. Ne? Und wir werden ja darin geschult, dass das der Fokus auf dem Negativen liegt.
Also mir hat es schon wehgetan, dass mein Patenkind irgendwann zu mir gesagt hat, die hat früher total gerne Mandalas mit mir gemalt, wenn ich ganz viele Livestreame gegeben habe. Ich habe sie immer eingeladen. Immer so gefreut, saß sie mal irgendwie mit ihrer Mutter dann, als auch bei der Pandemie, als dann Lockdown war und so, und haben die mitgemalt und hat sie mir ihre Bilder gezeigt. Oh, die war so stolz und die sind so schön auch gewesen. Und irgendwann wollte ich mit ihr nochmal Mandalas malen. Da sagte sie, nee, du kannst ja eh besser malen als ich. Also da war die totale Lust zum Malen weg, weil generell, ich habe dann gefragt, ist das nur beim Mandalas so? Du hast doch früher so gern gemalt. Ja, ach, das können andere besser als ich.
Genau. Und das, was dabei wichtig ist, das ist natürlich total traurig zu hören, dass es nicht darum geht zu sagen, aber du kannst doch und es ist doch und so weiter, ne? Weil das kommt da drin gar nicht an, sondern das, worum es gehen würde, wäre gar nicht auf das Malen weiter einzugehen, sondern die Risikobereitschaft dieses Kindes zu stärken. Das ist der Punkt. Also den Mut zu haben. Ne? Und wenn jemand risikobereit ist, dann kann man auch sagen, scheiter heiter. Ne? Ja. Weil es geht darum, ne, zu gucken, so wie kann ich das machen? Ne? Und wir brauchen dafür Risikobereitschaft und Mut. Und das gilt es zu unterstützen und nicht einen Malkurs zu belegen, damit man die Technik besser lernt.
Ja, und das ist absurd. Damit man dann stolz sagen kann, da hast du was Ordentliches geschafft, damit bist du zufrieden. Also diese eigene Bewertung dann dem Bild gegenüber, sondern dass es mehr darum geht, im Moment zu sein, die Freude an dem Werkzeug malen zu haben, was einem ja auch so viel Kraft geben kann, wenn man damit sich ausdrücken kann, Emotionen rauslassen kann oder aber auch verarbeiten kann oder mit sich in Kontakt kommen kann.
Was letztlich mit allem Künstlerischen ist.
Ja.
Ne, weil, also du hast ja auch unterschiedliche künstlerische Ebenen, die du immer mal wieder bedienst. Da ist das Malen, da ist das Schreiben, da ist das Singen, da ist letztlich auch das irgendwie Musik machen, so. Das sind jetzt so viele Sprachen, die du da sprichst. So, ne? Und deswegen ist es so wichtig, diesen Kindern Mut zu machen, also sie zu unterstützen, eine gute Risikobereitschaft zu haben.
Ne? Das ist cool. Ich glaube, da nehmen wieder so viele was mit, was du jetzt da gerade gesagt hast. Ja, diese Risikobereitschaft, die gibt es ja leider kaum mehr. Danach sehnen sich ja so viele. Und ich glaube, das ist auch der Grund.
Die Angst ist so groß.
Ja, und ich glaube, das ist der Grund, warum viele auch sich auf den Weg der Persönlichkeitsentwicklung machen, um mehr aus sich rauszukommen, weil sie alle gewisse Sehnsüchte und Träume in sich haben. Aber diese Abwägung, also ich sage dann immer auch in meinen Seminaren, was kostet mich mein Traum? Also abzuwägen, ab wann darf ich wirklich mutig sein und springen, auch wenn ich nicht weiß, ob es sich verschlimmert oder verbessert, meine Lebenssituation. Aber ab wann ist es ein so dringendes Urbedürfnis und ab wann steckt hinter einem Traum oder einem Bild einfach nur ein fiktiver Sehnsuchtsgedanke, der die Seele reguliert, aber auch anders regulierbar ist.
Total schön. Total schön, ja.
Das war jetzt tief, ja.
Ja, und das ist ganz total rund. Und ich glaube, dieses mutige Tun hat nichts mit Leichtsinn zu tun. Ich glaube, das ist nochmal ein riesiger Unterschied. Ne? Es geht nicht darum, leichtsinnig zu sein und mein Sein und Leben aufs Spiel zu setzen, sondern es geht darum, mutig zu sein und eine Idee dafür zu bekommen, dass vielleicht mehr in mir steckt, als ich glaube. Nicht, was jemand anders glaubt. Genau. Das ist scheißegal. Also, wenn mir irgendein Schlabotter sagt, so hier, in dir ist doch mehr. Ey, Alter, du kennst mich überhaupt nicht. Was erzählst du mir? Ne? Ja. Ja. So. Und da, aber dahin zu kommen, zu sagen, da könnte vielleicht noch irgendwo was sein, ich guck mal, und dann begebe ich mich da mal mutig hin und dann probiere ich mal aus, so. Und das, glaube ich, ist was, was, also, wo sich viele langsam zum Beispiel an das Malen rantasten, weil sie denken, irgendwas ist da, ich probiere mich mal aus. Mhm. So.
Letztendlich ist es die Verbindung der Seele, die, wo ich sage, das ist für mich das Malen eines der wertvollsten Tools. Und was du eben gesagt hast, diese Leichtsinn, was für ein schönes deutsches Wort eigentlich, wenn man das mal auseinandernimmt.
Genau.
Weil nicht so leichtsinnig. Das ist ja, der Verstand kann ja nicht alle Sinne begreifen. Und das kann nur so ein Spruch sein, der vom Verstand kommt. Weil die Sinne sind mit was anderem nochmal verknüpft, mit so einem tiefen inneren Kern von uns. Und dadurch, dass wir heute, wie du immer so schön auch sagst, dieses eher konsumieren, verlieren wir diesen Kontakt zu unserer inneren Welt, zu unseren Sinnen. Dadurch haben wir keine scharfe Wahrnehmung im Inneren mehr, um wirklich auch zu katalysieren und auch diesen Mut zu besitzen, weil ein inneres Vertrauen Basis ist, weil da so eine Connection ist, um gewisse Wege im Außen auszuprobieren. Und das ist, glaube ich, das, was eine gesunde Persönlichkeitsentwicklung ist. Ja. Da individuell und mit Achtsamkeit und Liebe, und da sind ja, jeder hat ja andere Türen, die verschlossen sind und Blockaden. Und ich stelle immer wieder fest, wie wenig Innenräume Menschen durchforscht haben, wie wenig Innenleben manche Menschen haben.
Genau. Es wird eigentlich, glaube ich, wäre es gar nicht mal der Begriff der Persönlichkeitsentwicklung, sondern eigentlich die eigene Persönlichkeit überhaupt kennenzulernen.
Ja.
Mhm. Weil Entwicklung bedeutet ja schon, irgendjemand, irgendetwas, Instagram, die Welt, was auch immer, sagt mir, wo ich hin soll.
Ja.
Und erstmal geht es ja darum zu gucken, von wo um alles in der Welt starte ich überhaupt. Ja. Genau. Dann kann ich gucken, möchte ich da was entwickeln oder lasse ich das auch verwickelt.
Und die Identität verändert sich ja auch im Laufe der Jahre. Also wir bleiben ja nie dieselben. Ich könnte dir ein Video zeigen, wo ich mit dem Vocal Coach von Beyoncé in einer kleinen Gruppe irgendwo im Fünf-Sterne-Hotel in der Türkei bin. Und ich habe letztens beim Aufräumen meiner Festplatte ein Video gefunden, wo ich da am Singen bin und das ich habe es einer Freundin geschickt, die schicke ich sowas per WhatsApp nicht, ich traue mich nicht. Das war irgendwie über 3 Minuten und dann habe ich das gesehen und sie sagte so, das ist eine ganz andere Yvonne. Ja, das war eine andere Yvonne, das ist ein Teil von mir, Teil meiner Identität, die auch noch in mir drin ist, sobald ich die Bühne rocke. Aber die Gewichtung verändert sich oder es verändern sich an, also es sind so viel mehr Dinge, die ich entwickelt und erlebt habe in mir, die für mich viel interessanter sind.
Aber das hast du gesagt, die Gewichtung verändert sich. Deine Persönlichkeit, dass du grundsätzlich neugierig bist und Dinge ausprobierst, das warst du als Kind und das wird bleiben. Mhm. Das ist der Strang. Aber ja, natürlich, bitte entwickel dich, weil sonst wärst du ja immer noch was 3 oder sowas. Und es laufen genug Menschen rum, die immer noch 3 sind. Also von daher ist schon gut, wenn man sich entwickelt.
Ich hoffe, dass das Kindliche in Menschen immer noch aktiv ist.
Ja. Genau, und dass wir da ab und zu mal hingucken können.
Ich weiß, was du meinst.
Das war total geil. Ich habe mit einem Patienten einen Therapiespaziergang gemacht. Das ist jetzt schon bestimmt 2 Jahre her.
Cool.
Und wir sind da an einem Spielplatz vorbeigekommen. Und dann habe ich ihm gesagt, wir setzen uns jetzt mal beide auf die Schaukel, also jeder auf seine. Und dann schaukeln sie mal. Und ich auch. So. Der hat mich angeguckt, als würde er denken, jetzt ist der Schuss richtig angekommen bei ihr. So. Und da war vor uns war so eine Brombeerhecke. Mhm. Ne? Und er schaukelte und guckte im Prinzip, ich schaukelte mit, ich kriege das ja mit, immer auf diese Brombeerhecke, was ja ganz nett ist. So. Und dann habe ich gesagt, wissen Sie was, geben Sie mal ein bisschen Gas. komm mal ein bisschen höher. So. Und dann guckt er über diese Brombeerhecke auf das Feld, auf die Felder, wo die Pferde waren, wo ich gehe ja immer in einem sehr naturbelassenen Umfeld dann den Therapiespaziergang. So, und dann guckte er und dann sagte er so, wenn ich ein bisschen mehr Mut habe, kann ich weiter gucken.
Oh, ist das schön. So,
mehr brauche ich nicht zu sagen. Und daraufhin entstand in ihm, nicht weil ich gesagt habe, gucken Sie mal, wenn Sie das machen, passiert das und das, sondern machen Sie mal und gucken Sie mal, was passiert. Ich begleite Sie aber, ich schaukel mit, der muss das nicht alleine machen. Na, so. Und da hat sich so viel verändert in dem, das war so großartig. So.
Ich glaube, also, bist du auch so genial in deiner Berufung. Es ist ja kein Beruf, das ist ja bei dir eine Berufung, weil du hast genau gespürt, was dieser Person gefehlt hat auf einer anderen Ebene.
Ja.
Dieses Schaukeln, also auch diesen Impuls zu folgen, ich mache das jetzt mit dem. Und irgendwie fühlt es sich so an, als ob du bei dem so einen soziokognitiven Konflikt ausgelöst hast, weil der sofort erstmal, du wusstest das, du musstest den schon gekannt haben.
Ja, ja, den kannte ich schon.
Als Erwachsener niemals auf die Idee gekommen wäre, sich auf eine Kinderschaukel zu setzen, weil die Wahrnehmung bei ihm, das war eine Grenze.
Und genau, ich bin erwachsen, genau.
Und durch dieses Spüren erlebt er etwas, du hast ja kommuniziert, du hast nicht mit Worten kommuniziert, sondern weil, ich kenne dich ja schon so lange, deshalb liebe ich dich auch so, weil du so eine Tiefe hast und weil du erkannt hast, was dem jetzt gut tun würde. Und dabei bedarf es gar nicht so viele Worte, der kam von alleine auf eine Wahrnehmungsveränderung durch diese.
Und das Ding dabei ist, dass wir aber eingestiegen sind, und das war, ist das, deswegen habe ich dieses Beispiel gesagt, wir sind eingestiegen auf der kindlichen Ebene des Spiels und des Spaß. So. Und das ist herrlich.
Mein Vater, ich bin gerade im Logo-Entwurf von meinem Bibogramm und dachte, ich brauche ein Logo, weil ich habe auch so ein paar andere Sachen, egal, keine Begründung, ich brauche ein Logo. Und meinem Vater habe ich die ganzen Ideen geschickt und ich habe ein abstrakteres und eins, was ein bisschen verspielter ist. Und dann meinte ich so, ich finde das Abstrakte cool. Er meinte dann, ja, das ist cool, aber ich finde das Verspielte noch schöner, weil die Seele ist verspielt und die Malerei auch. Und das fand ich so schön. Und dieses, wenn Menschen wieder malen, erschrecken sie sich oft und sagen, das ist doch nicht schön, ich male ja wie ein Kind.
Ja, wie schön.
Aber wie das schön. Hat Picasso schon gesagt. Er hat gesagt, es hat mich 4 Jahre gekostet, um zu lernen, wie ein professioneller Maler malt und ein ganzes Leben, um wieder zu malen wie ein Kind.
Wie ein Kind, genau.
Und da fängt es an, das ist die Schaukel, das ist die virtuelle zurück zur Schaukel.
Genau.
Ja.
Und das ist, und deswegen finde ich das so spannend und ich hoffe, dass das die Zuhörer auch spannend finden, dass wir an die gleichen Punkte auf anderen Wegen kommen und das vielleicht auch als Idee, dass es gibt nicht den Weg. Es gibt einfach so viele Wege, die zu einem Ziel führen können, also da drin zu einem Ziel. Und dass es genau darum geht, dass wir vielleicht mehreres ausprobieren müssen, um zu gucken, was ist mein Weg? Wo habe ich den Zugang? So. Und wo habe ich dann eben nicht den Zugang? Und deswegen ist das nicht besser oder schlechter, sondern einfach nur nicht mein Weg. So.
Ja.
Und das
ist also, auch nur, cool. Wenn man sich auf Menschen einlässt und denen vertraut, wo man weiß, dass denen das Individuum des anderen sehr am Herzen liegt. Und
genau, die nicht manipulieren.
Und man immer wieder. Also ich befrage mich immer, bevor ich was sage, läuft bei mir so ein Muster, also dass ich einmal checke, ist das jetzt meins oder kann ich den Satz nochmal besser formulieren? Das geht so ganz schnell, bevor ich in ein Gespräch oder bevor ich was sage. So, da werde ich auch immer besser drin. Ich merke, das ist so spannend und dass die Person selber spürt, das gibt ihr auch Vertrauen in sich selbst, dass sie selber weiß, was ihr Weg ist.
Und das Ding dabei ist, also das ist so dein Weg, was bei mir ja unter Umständen als Technik, was ich einsetze, immer mal wieder. Das funktioniert nur, wenn die Arbeitsbeziehung zwischen Patient und mir vollkommen stabil steht, wie in Beton gegossen. So. Ich habe letztens einen Patienten, wie soll ich das ausdrücken, so in Wut gebracht. Das kann ich. Das ist blanke Manipulation.
Sternzeichen Engel. Ich muss das jetzt nochmal sagen.
Also, das ist blanke Manipulation als Tool. So, ich habe den so in die Wut gebracht, bin dabei ganz ruhig geblieben.
Du wusstest das vorher, ja?
Ja, natürlich wusste ich das. Ne? So. Der wusste das aber nicht. Und damit war er natürlich in der Situation komplett überfordert. Und das habe ich so zum Ende der Sitzung gemacht. Das heißt, der ist dann sozusagen mit dieser Emotionalität rausgegangen. So. Jetzt könnte man natürlich sagen, so, das macht man nicht, das geht nicht und so weiter. So. Ich weiß ganz genau, was ich mache.
Du kanntest den schon sehr.
Genau, deswegen, ne? Beziehung stabil und so weiter und so fort. Dann kam der 10 Tage später wieder in die Sitzung und sagte, wissen Sie, ich habe mir überlegt, ob ich heute komme oder nicht. So, weil das war richtig. So, und dann hat der mir erstmal die Leviten gelesen. Und ich saß da und schmunzelte vor mich hin.
Sternzeichen so. Engel.
Genau. Und dann habe ich, dann war er fertig, ne? So. Und dann habe ich gesagt, wie geht's Ihnen? Ja, das war mir wichtig zu sagen. Und ich so, das freut mich. Der hat nie gesagt, was ihm wichtig war zu sagen.
Wow.
Der hat nie für sich eingestanden. Der hat alles mit sich machen lassen. Der hat sein ganzes Leben, und wir reden über Jahrzehnte, hat der sich rund machen lassen, ohne dass er Widerstand gemacht hat.
Es gibt so viele, ich höre das auch.
Unsere Beziehung ist so stabil gewesen, dass er den Mut aufbringen konnte, mir eine vor den Latz zu knallen. So. Dafür habe ich ihm gedankt und gratuliert und habe gesagt, dass er, dass diese Sitzung heute eine für ihn entscheidende Twist-Situation ist. Und das war sie.
Wow.
Aber es geht manchmal nur über das Risiko.
Mhm. Ne? Ja.
Auch das therapeutische Risiko. Und es ist natürlich wichtig, wenn du sagst, du denkst da eben dreimal drüber nach, was du sagst. Ich mache mir sehr wohl Gedanken darüber, kann das das gerade tragen oder nicht?
Ja.
So, ne?
Das ist so spannend, ja.
Ja, es ist mega spannend. Weißt du, wie lange sind wir denn schon?
Wir müssen.
Genau.
Also ich muss auf jeden Fall. Das war ja so.
Ja, ich auch. Ich
habe noch, dass wir jetzt hier plaudern. Aber ich liebe es einfach, mit dir zu plaudern.
Ja, ist cool. Ja. Ist cool.
Gut, dass wir das aufgenommen haben.
Ja, finde ich auch. Mal gucken, was damit jetzt so passiert. Ich glaube, ich finde ja immer gut, wenn die Dinge ungeplant laufen.
Genau. Das
eigentlich wollten wir nur die Technik checken. Ich glaube, die Technik hat funktioniert. Haben wir jetzt lange genug gecheckt, jetzt wissen wir, wie es geht. Und das nächste Mal bin ich auch nicht mehr wie unter Butterbrotpapier. Okay.
Das ist cool. Sabine, ich danke dir so sehr fürs Gespräch.
Ja,
und ich drücke jetzt hier auf den Stopp-Knopf und dann verabschieden wir uns nochmal unter Freundinnen ganz privat.
Genau.
Tschüss. Tschüss.